Das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie noch nie gekämpft haben, sagte Herr Athen. Kein Soldat hier in Arelon hat je eine Schlacht erlebt.
Worauf wollt ihr hinaus, Giorn? Fragte Telri gereizt.
Herr Athen drehte sich um und nickte in Richtung des Wachhauses der elantrischen Stadtwache, das weit unten am Fuß der Mauer von Fackeln erleuchtet wurde. Die Stadtwache besteht aus, was, 500 Mann, vielleicht 700? Wenn man die örtliche Polizei und private Wachmänner wie die euren dazurechnet, gibt es in Kae vielleicht 1000 Soldaten. Zusammen mit Lord Eon Dales Truppen sind es immer noch weniger als 1500 Berufssoldaten in der näheren Umgebung.
»Na und?«
wollte Telri wissen. Herathen drehte sich wieder um. »Glaubt ihr wirklich, der Wirn benötigt eine Revolution, um Arelon in seine Gewalt zu bringen?«
»Der Wirn verfügt über kein Heer«, sagte Telri. »Fjorden hat lediglich rudimentäre Verteidigungskräfte.«
»Ich habe nicht von Fjorden gesprochen«, sagte Herr Athen. »Ich habe vom Wirn gesprochen, dem Herrn aller Schöpfung und Oberhaupt des Shu Deret. Kommt schon, Lord Telri, seien wir offen miteinander. Wie viele Soldaten gibt es in Herovel, in Yador, in Sforden, in den anderen Ländern des Ostens? Das sind alles Völker, die sich dem deretischen Glauben verschworen haben. Meint ihr nicht, dass sie auf des Wirns Befehl hin in den Krieg ziehen würden?« Telri zögerte. Herathen nickte, als er sah, wie Verständnis in den Augen des Herzogs dämmerte. Der Mann hatte ja keine Ahnung. In Wahrheit war der Wirn noch nicht einmal auf ein Heer aus Fremden angewiesen, um Arelon zu erobern. Kaum jemand außerhalb der Priesterschaft ahnte etwas von der zweiten, viel mächtigeren Streitmacht, auf die der Wirn zurückgreifen konnte, die Klöster. Seit Jahrhunderten unterrichtete die Geistlichkeit ihre Mönche in Kriegsführung, der Verübung von Attentaten und anderen Künsten. Arelons Verteidigungsanlagen waren so schwach, dass wahrscheinlich die Bewohner eines einzigen Klosters das Land einnehmen könnten. Herr Athen erzitterte bei dem Gedanken, die Mönche, die im Kloster Dakor ausgebildet wurden, könnten auf das schutzlose Arelon losgelassen werden. Er senkte den Blick auf seinen Arm, die Stelle, an der er, unter seiner gepanzerten Rüstung, die Male seiner Zeit dort trug. Doch dergleichen konnte er Telri nicht wissen lassen.
»Milord«, sagte Herr Athen freimütig, »ich befinde mich hier in Arelon, weil der Wirn dem Volk die Möglichkeit zu einem friedlichen Religionswechsel geben möchte. Wenn er das Land zermalmen wollte, so könnte er das. Stattdessen hat er mich geschickt.« »Mein einziges Ziel besteht darin, einen Weg zu finden, das arelische Volk zu bekehren.«
Telri nickte bedächtig.
»Der erste Schritt, um dieses Land zu bekehren, sagte Herr Athen, besteht darin, sicherzustellen, dass die Regierung der deretischen Sache gegenüber positiv eingestellt ist. Dazu benötigt es einen Führungswechsel. Man müsste einen neuen König auf den Thron setzen.«
»Dann habe ich also euer Wort?« fragte Telri.
»Der Thron wird euch gehören«, sagte Herr Athen.
Telri nickte. Offensichtlich hatte er nur darauf gewartet. Bisher waren Herr Athens Versprechen vage ausgefallen, doch er konnte es sich nicht länger leisten, sich nicht festzulegen. Seine Versprechen lieferten Telri den verbalen Beweis, dass Herr Athen versuchte, den Thron zu untergraben. Ein kalkuliertes Risiko. Aber Herr Athen war ausgesprochen gut, was solche Kalkulationen betraf.
»Es wird Leute geben, die euch Widerstand leisten werden«, warnte Telri.
»Zum Beispiel?«
»Diese Frau, Sarene«, sagte Telri. »Ihre angebliche Dummheit ist offensichtlich gespielt. Meine Informanten sagen, dass sie ein krankhaftes Interesse an euren Aktivitäten entwickelt hat und auf meinem Fest heute Abend hat sie Erkundigungen über euch eingezogen.«
Telris Scharfsinn kam überraschend für Herr Athen. Der Mann wirkte so großspurig, so pompös. Doch offensichtlich war er nicht völlig unfähig. Das konnte ein Vorteil oder ein Nachteil sein.
»Macht euch keine Sorgen wegen des Mädchens«, meinte Herr Athen. »Nehmt einfach das Geld, das wir euch zur Verfügung gestellt haben, und wartet ab. Es wird sich euch bald eine Gelegenheit bieten. Ihr habt von den Neuigkeiten gehört, die der König heute Abend vernommen hat. Nach einer Weile nickte Telri.
»Die Dinge entwickeln sich wie versprochen«, sagte Herathen. »Nun müssen wir nur geduldig sein.«
»Na gut«, sagte Telri.
Er hatte immer noch seine Vorbehalte, doch Herathens Logik, zusammen mit dem offenen Thronversprechen, hatte offensichtlich gereicht, ihn umzustimmen. Der Herzog bedachte Herathen mit einem ungewohnt respektvollen Nicken. Dann winkte er seinen Wächtern zu und wandte sich zum Gehen.
»Herzog Telri«, sagte Herathen, dem ein Gedanke gekommen war.
Telri blieb stehen und drehte sich um.
»Haben eure Soldaten immer noch Freunde bei der elantrischen Stadtwache?« wollte Herathen wissen.
Telri zuckte mit den Achseln.
»Davon gehe ich einmal aus.« »Verdoppelt den Sold eurer Männer«,
flüsterte Herathen so leise, dass Telris Leibwächter es nicht hören konnten.
»Lobt die elantrische Stadtwache vor ihnen und gebt ihnen frei, damit sie sich mit ihren ehemaligen Kameraden treffen können. Es könnte sich förderlich für eure Zukunft erweisen, wenn man bei der Stadtwache weiß, dass ihr ein Mann seid, der diejenigen reich belohnt, die ihm treu ergeben sind.
Werdet ihr mir die Gelder zur Verfügung stellen, damit ich meine Männer extra vergüten kann?« fragte Telri argwöhnisch.
Herathen verdrehte die Augen.
»Na gut.«
Telri nickte und schloss dann zu seinen Wachen auf.
Herathen drehte sich um und blickte, an die Mauer gelehnt, auf K.E. zurück.
Er würde kurz abwarten müssen, bevor er zu den Treppenstufen zurückkehrte und wieder nach unten ging.
Telri war immer noch nicht wohl bei dem Gedanken, seine neue Bindung an die deretische Religion bekannt zu machen, und er hatte sich auf keinen Fall offen mit Herathen treffen wollen.
Der Mann machte sich viel zu viele Sorgen, aber vielleicht war es besser, wenn er derzeit als religiös konservativ galt. Es beunruhigte Herathen, dass Telri Sarene erwähnt hatte. Aus irgendeinem Grund hatte sich die kecke theoische Prinzessin entschlossen, Herathen Widerstand zu leisten, obwohl er ihr dazu keinerlei offenkundige Veranlassung gegeben hatte. Auf gewisse Weise war es ironisch. Auch wenn sie es nicht ahnte, war Herathen ihr größter Verbündeter, nicht ihr Erzfeind. Ihr Volk würde auf die eine oder andere Weise bekehrt werden. Entweder würden die Menschen auf Herathens menschliches Zureden reagieren, oder sie würden von den fjordellischen Heeren zermalmt werden.
Herathen bezweifelte, dass er je in der Lage wäre, sie von dieser Wahrheit zu überzeugen. Das Misstrauen in ihren Augen war ihm nicht verborgen geblieben. Sie würde auf der Stelle annehmen, dass alles, was er sagte, erlogen war. Sie verabscheute ihn mit dem irrationalen Hass eines Menschen, der unbewusst ahnte, dass der eigene Glaube minderwertig war. Der Einfluss der koratischen Lehren war in jedem großen Land des Ostens geschwunden, genauso wie es in Arelon und Theod der Fall sein würde. Der Schuh Korat war zu schwach, ihm fehlte der männlich kraftvolle Stil. Der Schuh Deret war stark und mächtig. Wie bei zwei Pflanzen, die um dasselbe Stück Boden konkurrierten, würde der Schuh Deret den Schuh Korat ersticken.